Ja, erstmal das. Entstehung. Okay, als erstes zeige ich Ihnen hier die ursprüngliche Verteilung der Temperatur im Sonnensystem und auf welcher Linie die Planeten damals lagen. Wir sehen also hier die Temperatur aufgetragen in Kelvin über den Abstand von der Sonne. In astronomischen Einheiten, auf Englisch heißt es Astronomical Unit, also AU statt AE im Deutschen. Da wird jetzt schon so angesetzt, als sei die Erde hier bei 1 gewesen. Also wahrscheinlich war die am Anfang eben nicht an dem Abstand, sondern woanders, aber nur zum Vergleich jetzt. Man sieht also im Abstand, den heute Merkur hat, da hat man Temperaturen über 1000 Kelvin vorliegen. Das sind also im Prinzip schmilzt da alles und ganz nah da entstehen eben diese Calcium-Aluminium-Einschlüsse, diese CAIs, die entstehen dann hier beim Abkühlen ganz nah an der Sonne. Wenn wir dann weiter nach draußen gehen, sehen Sie, das Ganze ist ein Potenzgesetz, das kennt man so aus der Akkretionsscheibenphysik, treten öfters so Potenzgesetze auf in den Verteilungen von Akkretionsscheiben. Die Temperatur sinkt also mit einem entsprechenden Potenzgesetz nach außen ab. Erreicht dann, jetzt ist das halt so skaliert, um Jupiter herum die Wassereisgrenze. Ja, also da fängt also das Wasser an zu gefrieren. Das heißt, wir haben jetzt das Eis nicht mehr in Dampf, Wasser nicht mehr als Dampf vorliegen, sondern als Eiskügelchen, die Jupiter entsprechend aufsammeln kann und deswegen so enorm groß werden kann. Das gleiche gilt für Saturn entsprechend, konnte entsprechend auch ganz groß werden. Weiter außen haben wir dann auch Methaneis, was dann gefriert. Das heißt, die Planeten, die weiter außen sind, also Uranus, Neptun, da gefriert dann eben auch das Methaneis. Ja. So muss man sich das ungefähr vorstellen. In der Frühphase des Sonnensystems haben wir also hier die Wassergrenze und im Prinzip noch eine Methaneisgrenze. Ja, deswegen, das ist auch der Grund, dass eben die leichtflüchtigen Stoffe, also gerade Wasser, oder dann eben auch der Wasserstoff hauptsächlich sich in Jupiter-Saturn vorfindet und eben Merkur, Venus, Erde, Mars hauptsächlich Silikatgestein haben und dann unter Umständen auch noch einen Eisenkern aufweisen. So, das nächste ist die Drehimpulsverteilung des präsolaren Nebels. Und zwar ist das jetzt hier eine Studie als Funktion der Masse von Sternen. Also für verschiedene Sterne kann man sich den Drehimpuls anschauen und messen. Das geht natürlich durch Prinzip durch Dopplerverschiebung. Man sieht also Spektrallinien, die zum Teil blau oder rot verschoben sind, je nachdem, auf welcher Stelle man bei dem Stern schauen würde und kann daraus auch Rückschlüsse ziehen, eben auf die Rotation des Sterns. Das hatten wir für verschiedene Sterne gemacht, also für G, F, A, und B-Sterne und hier auch ein O-Stern. Und in diesen Spektralklassen, die wir ja besprochen haben aus der Harvard-Klassifikation, kann man dann so Mittelwerte bilden für den Drehimpuls. Jetzt hier in dem Fall ist es der Drehimpuls über M, in diesen Einheiten auch eine logarithmische Skala. Und sieht eben jetzt mehrere Sachen. Das eine ist, die Sonne selbst hat einen relativ niedrigen Drehimpuls im Vergleich zu allen anderen. Ja, die Sonne dreht sich so in 30 Tagen einmal um die Achse, das ist relativ gemütlich. Jupiter dreht sich um seine Achse in 10 Stunden, also das geht wesentlich schneller. Wenn man sich den Gesamtdrehimpuls eben anguckt vom Sonnensystem, dann sieht man, der liegt also hier zwei Größenordnungen höher vom Sonnensystem. Also der gesamte Drehimpuls vom Sonnensystem ist nicht in der Sonne, sondern ist in den Planeten, also hauptsächlich Jupiter. Ja. Und wir hatten ja diskutiert, dass das eben dann ein Grund ist, dass überhaupt dann diese Planeten entstanden sind. Also die Masse geht nach innen und der Drehimpuls geht nach außen. Das also zeigt, dass da Planeten entstehen. Und so einen generellen Trend sieht man dann auch, wenn man sich andere Sterne anguckt, also gerade hier bei den G- und F-Sternen. Sie sehen hier diese untere Linie. Die zeigt also an, dass auch diese Sterne, diese G- und F-Sterne, also unsere Sonne ist hier ein G2-Stern, eben auch keinen hohen Drehimpuls aufweisen, sodass die Vermutung naheliegt, dass also der Drehimpuls vielleicht dann auch nach außen gewandert ist, wenn die Masse nach innen gewandert ist. Das heißt, da könnten eben auch Planeten entstehen. Guckt man sich eben noch massivere Sterne an, also A-Sterne, B-Sterne, die entsprechend dann noch kurzlebiger sind, dann stellt man fest, dass die Drehimpulse dem Trend folgen, der, wenn man das erweitern würde, für kleine Massen eben ungefähr dem Wert entspricht, den heute unser Sonnensystem hat. Also da sieht es so aus, als hätte der Drehimpuls, als sei der Drehimpuls nicht nach außen gewandert, sondern wäre in der Sonne geblieben, was irgendwie ein Indiz, als Indiz gewertet werden kann, dass da keine Planeten entstanden sind. Wir werden später noch weitere Argumente natürlich diskutieren, wenn wir dann Exoplaneten besprechen, warum eben gerade diese A-B-Sterne nicht so gut sind für Exoplaneten. Also man guckt dann eher nach F-Sternen maximal und natürlich nach G-Sternen wie unsere Sonne. Aber der Trend geht sogar jetzt, oder ging in den letzten Jahren sogar eher dazu, rote Zwerge sich anzuschauen, also K- oder M-Sterne. Und da hat man auch sehr, sehr viele Exoplaneten gefunden. Also mir ist nicht bekannt, dass man um irgendwelche A- oder B-Sterne überhaupt einen Exoplaneten gefunden hat. F-Sterne ja, da zeige ich Ihnen dann auch noch ein paar Beispiele dann im Kapitel über Exoplaneten. So, jetzt kommt hier ein sehr volles Bild. Wir gehen das Schritt für Schritt durch. Wir fangen oben an nach unten. Das ist also das Nizza-Modell. Und zwar jetzt das Nizza-Modell von einem Grand Tack. Ja, also Nizza-Modell 2, was wir diskutiert haben. Fangen wir oben an. Wir fangen also bei an 0. Im Prinzip muss man sich jetzt irgendwo einen Nullpunkt setzen und eine Anfangsbedingung. Und das haben die in der Nizza-Gruppe so gemacht. Die haben also hier Jupiter hingesetzt, dann Saturn, Uranus und Neptun. Erstmal in gewissen Abständen, die kleiner sind als die heutigen Abstände. Und haben noch dazu genommen planetesimale oder planetare Embryos. Hier sehen Sie hier unten, sehen Sie diese Kringel. Das sind so planetare Embryos. Und planetesimale, also kleinere, einen Kilometer oder 10 Kilometer große Objekte, planetesimale, mit unterschiedlichem Gehalt. Ja, wir haben ja gesehen, es gibt diese Schneelinie im Sonnensystem. Und das heißt, die schwereren Stoffe, die nicht flüchtigen Stoffe, sind Bereich halt näher an der Sonne als Jupiter. Also das sind hier diese roten, ja, das sind diese S-Planetesimalen, die ich Ihnen gerade erklärt habe. Dann gibt es diese hellblauen, die befinden sich hier zwischen Jupiter und Neptun. Das sind diese C-Planetesimalen, also die sind kohlenstoffhaltig, aber eben auch wasserhaltig, also nass. Und weiter außen gibt es dann noch einen Bereich, das ist dann unterhalb der Methaneisgrenze, das sind also im Prinzip dann die reinen Eis-Planetesimale. Ja, und nun geht es los mit der großen Wende. Also Jupiter, Saturn wandern nach innen. In dem Fall ist es hauptsächlich erstmal Jupiter, der den Anfang macht. Innerhalb von 70.000 Jahren nur passiert es also, dass Jupiter nach innen wandert und dort gehörig alles durcheinander wirbelt. Sie sehen jetzt zu diesem Stadium schon, dass zum einen die Planetesimalen hier eine große Exzentrizität aufweisen. Also die Exzentrizität ist hier als Y-Achse geplottet. Sie sehen also auch hier diese roten S-Planetesimale zeigen nun große Exzentrizität. Sie sehen hier schon, diese planetaren Embryos sind zum Teil jetzt gewachsen, sind weniger geworden gegenüber den ursprünglichen, auch zum Teil mit großen Exzentrizitäten. Ja. Dann wandert Saturn auch nach innen, das passiert nach 100.000 Jahren, das ist also dann hier das dritte Bild. Und dann ab dem vierten Bild hier unten sehen Sie, dass nun auch diese inneren roten Planetesimalen noch weiter nach außen gedrückt werden. Und schon wird jetzt hier ein geschraffierter Bereich oder so eine gestrichelte Linie gezeigt, die so den Bereich abgrenzt, wo die heutigen Asteroiden sich befinden. Und die sammeln sich da nun an. Also Jupiter, Saturn sind nun zurück, es entsteht hier eine Lücke. Und in diese Lücke zwischen den erdähnlichen inneren Planeten und Jupiter und Saturn sammeln sich die Asteroiden an. Ja, das sieht man dann hier unten. Im Endeffekt ist es dann so, wir haben hier unten in der Tat dann die vier Planeten, die wir heute kennen. Merkur, Venus, Erde und Mars. Dann haben wir hier den Bereich der Asteroiden. Und Sie sehen, die Asteroiden sind gemischt. Ja, es gibt also sowohl S- als auch C-Planetesimale, die man heute in den Asteroiden findet. Und dieses Modell erklärt es also wunderbar, warum man hier diese Mischung hat, wobei man doch erwarten würde, im Urnebel wäre eben eine klare Trennung zwischen den Silikat- und den kohlenstoffhaltigen Planetesimalen. Ja, und Jupiter und Saturn haben jetzt hier den richtigen Abstand. Ja, Saturn wandert dann noch ein bisschen weiter nach außen, der hat noch nicht den richtigen Abstand. Ja, das ist also diese Grand-Tack-Hypothese. Sehen also hier wunderbar, was da alles passieren kann. Und was das eben auch erklärt, ist, dass zum Beispiel Mars, der sehen Sie relativ klein gezeichnet als äußerster der inneren Planeten, relativ klein ist. Das liegt eben daran, dass als Jupiter und Saturn nach innen wandern, entsprechend viel Planetesimale weggenommen haben und Mars konnte dann eben weit weniger wachsen als die Erde und Venus. So, habe ich noch eins? Ja, ach ja, das ist ein Nachtrag. Das habe ich dann auch schon in der letzten Vorlesung, hatte ich Ihnen ja gezeigt, dass so Planeten entstehen. Ein Paradebeispiel war damals Formalhaut, wurde 2004 entdeckt. 2006 gab es dann noch ein schönes Bild, es wurde weiter verfolgt und es zeigte sich dann später, dass, dass eben durch Aufnahmen des Hubble Space Telescope dieser helle Fleck, wo man ursprünglich dachte, das ist ein Planet, der gerade entsteht, sich aufgelöst hat. Und der Grund, warum das plötzlich sich aufgelöst hat, ist, dass man da eben dass sich der Planet nicht bilden konnte, sondern dass das eine Gaswolke war, die durch den Zusammenstoß von zwei großen Planeten entstanden ist. Und die Wolke, die ist eben nicht kollabiert, sondern hat sich weiter ausgedehnt. Wurde angestrahlt von dem Licht von Formalhaut und deswegen war das so hell und hat sich dann aufgelöst. Also was man dann gesehen hat, war eigentlich gar kein Planet, sondern eine expandierende Staubwolke, die sich jetzt mittlerweile aufgelöst hat. Also auch da sieht man, dass in diesen planetaren Systemen, die gerade am Entstehen sind, solche großen Stöße, die dann solche großen Staubwolken generieren, durchaus existieren. So, das war es erstmal dazu. Jetzt zeige ich Ihnen dann noch als letztes eine Simulation. Ja, es ist keine Animation, sondern eine Simulation. Wir haben also jetzt hier die großen Planeten. Also was ich Ihnen jetzt zeige, ist das Nizza Modell 1 im Prinzip, ja, das große Bombardement. Wir haben als roten Ring haben wir Jupiter, gelb ist Saturn und dann blau und lila sind in dem Fall Neptun und Uranus. Sie werden später sehen, die tauschen ihre Rollen. Ja, dann lassen wir das mal laufen. Ja, Sie sehen, da passiert erstmal nicht so viel. Die Bahnen, die wackeln so ein bisschen hin und her durch die einzelnen Wechselwirkungen zwischen den Planeten. Außen befinden sich dann halt diese grünen Teilchen, das sind Testteilchen für die Teilchen im Kuipergürtel. Ja, für mehrere hundert Millionen Jahre passiert dann nichts. Und das ist ja genau die Zeitspanne. Also wir haben 4,567 Milliarden Jahre als Alter des Sonnensystems und das Bombardement war 3,8 Gigajahre. Das heißt, in den ersten 700 Millionen Jahren war da kein großes Bombardement. Und man hat so eingestellt die Parameter, dass dann in der Tat so hier bei, jetzt in dem Fall bei 692 Megajahren, dann etwas passiert. Sie sehen schon hier größere Schwankungen in der Verteilung des Kuipergürtels und dann wird die Zeit auch ein bisschen langsamer gedreht. Jetzt passiert es. Also Sie sehen jetzt hier, die eine Bahn geht plötzlich nach außen und dann ist auf einer relativ kurzen Zeitskala von ein paar Millionen Jahren wandern also Neptun und Uranus nach außen in die Planetesimalen hinein. Die werden dann in alle möglichen Richtungen gestreut und wandern dann eben auch in das Innere des Sonnensystems, wenn es verteilt. Ja. Ja. Gut, und dann sind die Planetesimalen weg, die wandern alle nach außen. Die Planeten machen ihre Bahn sauber und klar. Und wir haben zum Schluss eben diesen Wechsel von Neptun und Uranus. So, das war dieser Teil des Kapitels. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann fange ich an mit Kapitel 5.